ARD.
Hallo, ich bin Jakob und ihr hört den musikalischen Gaming-Podcast Levels und Soundtracks. Hier reden wir jede Woche mit spannenden Leuten über ihre Lieblingsgames und deren Musik. Neue Episoden gibt es jeden Mittwoch überall, wo es Podcasts gibt. Wenn ihr nicht zu lange warten wollt, findet ihr alle Folgen schon jetzt in der ARD-Audiothek. Und jetzt geht's los. Hallo liebe Leute, schön, dass ihr mit dabei seid. Mein Name ist Jakob Wiegrab und ihr seid hier bei Levels und Soundtracks. Ich vermute, ihr wisst, was das heißt. Falls nicht, erkläre ich es nochmal kurz und knackig für euch. Jede Woche reden wir hier mit spannenden Gästen über Games und die Soundtracks dazu.
Ich habe das Spiel nicht unbedingt gewählt, weil ich sage, oh mein Gott, dieser Soundtrack ist so unglaublich gut, sondern er ist ein Beispiel dafür, was der Job von einem Soundtrack ist.
Außerdem wird noch gequizzt. Da testen wir das Wissen unseres Gastes und eures natürlich auch. Also ich kann nur sagen, mir geht's schon mal sehr gut, ich habe ausreichend getrunken, war nochmal kurz auf dem Klo und bin sowas von ready. Und deswegen würde ich sagen, let's go, Tracks. Leute, herzlich willkommen bei Levels und Soundtracks. Heute bei mir Marie Stritter von Orkenspalter TV. Hallo.
Hallo. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr und vor allem auch auf die Spiele, die du mitgebracht hast. Mhm. Vielleicht ganz kurz zum Einstieg. Was ist denn überhaupt Orkenspalter TV?
Im Endeffekt ist es ein Multimedia-Kuddelmuddel inklusive auch Podcasts, zwei verschiedenen, wo es im Kern größtenteils um Rollenspiele geht, um klassische Rollenspiele, mit dann eben Verzweigungen in andere Bereiche, die so Interessenschwerpunkte von meinem Mann und mir sind, weil wir das zu zweit machen.
Wir haben dich ja heute eigentlich von, du hattest eigentlich einen anderen Termin, von dem wir dich abgehalten haben. Was hättest du, und da muss jetzt glaube ich dein Mann einspringen, wenn ich richtig liege, was hättest du jetzt eigentlich gemacht?
Also ich würde moderieren anzeigen ein Let's Play von Avatar Legends, was ein Pen-and-Paper-Rollenspiel zu der Welt von den All-Ages-Serien Avatar Last Airbender und Avatar Legend of Korra ist, die ich sehr liebe und die auch eines der, sagen wir mal, Special-Interest-Themen ist, über das wir öfters mal reden.
Und, ja, das tut mir dann leid, dass du jetzt mit mir reden musst, anstatt...
Es wird furchtbar. Ich darf nur über drei Spiele reden, die ich liebe.
Ich löse jetzt mal auf. Drei wirklich sehr, sehr tolle und sehr, sehr große, teilweise auch Spiele mitgebracht, nämlich ein Spiel, wo wir nochmal so eine kleine Reise in die Vergangenheit machen, ins Jahr 1990, nämlich The Secret of Monkey Island. Point-and-Click-Klassiker, kann man so sagen. Dann begeben wir uns in die Welt von Disco Elysium. Auch einem absolut sehr kritisch acclaimten Rollenspiel. Und danach geben wir wirklich in eine sehr, sehr große Welt, nämlich in Baldur's Gate 3. Also wir haben uns eine ganze Menge vorgenommen. Außerdem gibt es natürlich unser Quiz. Da werde ich dir ein paar Fragen stellen und du kannst insgesamt 12 Punkte erreichen. Den aktuellen Highscore halten immer noch Lara Loft und Max Rockstar Nachtsheim. Und ich habe es letzte Woche schon mal gesagt, die haben 10 von 12 Punkte geholt nämlich. Das ist ein ganz schönes Brett und da kam seit sehr langer Zeit niemand mehr ran. Und ich muss ganz ehrlich sagen, so gerne ich die beiden habe, ich würde ganz gerne auch mal einen anderen Namen sagen. Und für dich als Anreiz auch, dass wir dich dann hier, wenn du das schlägst, wahrscheinlich für alle Ewigkeiten, werden wir hier dann deinen Namen hofieren.
Ja, das wird nicht passieren.
Okay. Ja, tief stapeln hat auch Alex Prinz letzte Woche schon versucht und dann hat er es fast geschafft, den Highscore zu knacken. Marie, bevor wir mit Monkey Island starten, haben wir aber noch dein Spielerinnenprofil vorbereitet und hier kommt's.
Gamertag. Marie Stritter. Origin, Münsterland. Ihr heutiger Server, Frankfurt. Skills, Autorin, professionelle Rollenspielleiterin, YouTuberin. Achievement, ist mit dem Wohnmobil nach China gefahren und wieder zurückgekommen. Lieblingsgames, Rollenspiele. Dislikes, Sportgames. Highscore, hat Ron Gilbert mit einer Voodoo-Puppe bedroht.
Und für alle, die das jetzt nicht wissen, Ron Gilbert ist der Schöpfer von Monkey Island, dem Spiel, über das wir gleich sprechen. Aber zuerst, warum zum Geier hast du ihn mit einer Voodoo-Puppe bedroht?
Das war zum Zeitpunkt, wo ich einen Job als Gaming-Journalistin hatte bei der PC Games. Unter anderem, also ich war mehreren da Geschwistermagazinen zugeordnet zu dem Zeitpunkt. Mhm. Und Ron Gilbert war, um ein neues Spiel damals zu promoten, The Cave hieß das, das war auch ein Puzzlespiel, in der Redaktion und wir hatten eine halbe Stunde Zeit, um was mit ihm zu drehen. Ich gehörte also zu den Videoleuten und dann haben wir vorher sehr genau durchgeplant und einer der Pläne war halt eben, das Interview daran aufzuhängen, dass er mit einer kleinen Voodoo-Puppe bedroht wird. Was dazu geführt hat, dass ich den Abend vorher eine Voodoo-Puppe von Ron Gilbert genäht habe und dann ihn damit vor der Kamera bedroht. Er war sehr amüsiert und hat die Puppe am Ende mitgenommen.
Ich habe letztens so ein Video-Interview mit ihm auf YouTube gesehen und wenn man sein Arbeitszimmer anschaut, hat er auf jeden Fall, ist das komplett vollgestellt mit Monkey Island Memorabilia. Von daher kann gut sein, dass deine Voodoo-Puppe dann noch irgendwo liegt. Ich würde es ihr wünschen, auf jeden Fall.
Mal gucken.
Wir sprechen jetzt aber erstmal über das Baby, das Ron Gilbert 1990 mit The Secret of Monkey Island auf die Welt gebracht hat. Natürlich eines der Point-and-Click-Adventure-Klassikern aus dem Hause Lucas Games. Und ich würde sagen, bevor wir drüber reden, steigen wir auf unser musikalisches Piratenschiff. Und segeln mal nach Monkey bzw. Malay Island. Hier ist das Theme dazu.
Gute Laune, muss ich ganz ehrlich sagen.
Man denkt auch sofort an Piraten. Tatsächlich wurde er bei dem Spiel auch inspiriert von dem Pirates of the Caribbean Ride in Disneyland in den USA. Aber ich glaube, piratiger wird's nicht, oder?
Ja, oder sind wir einfach geprägt davon, dass das für uns das Piratischste ist, was wir uns vorstellen können?
Wahrscheinlich, wenn man live dabei gewesen wäre, wäre das nicht so das Piratischste gewesen.
Nein, wahrscheinlich eher nicht. Dann wären es eher Sea Shanties und irgendwie eine stark verstimmte Fiedel oder sowas.
Ja, und unangenehmer Geruch wahrscheinlich und sehr viel Salz im Gesicht.
Möglicherweise, ja.
Es geht vielleicht, um auch mal die Leute abzuholen, die mit Monkey Island noch gar keine Berührungspunkte hatten. Ein klassisches Point-and-Click-Adventure. Man spielt Guybrush Threepwood, ein junger Herr, der Pirat werden möchte. Und dafür muss er quasi drei Aufgaben von so Piratenkapitänen lösen. Und ich muss sagen, mein Highlight, ich glaube, das geht vielen so, sind die Kämpfe in dem Spiel, die man dadurch gewinnt, dass man eine bessere Beleidigung ausspricht, beziehungsweise ein Konter auf eine Beleidigung. Kannst du dich daran noch erinnern?
Oh Gott, ja. Also so ein gutes Design und so schwierig in der Übersetzung sinnvoll zu machen, weswegen es auch nicht immer ganz sinnvoll ist und man mit der deutschen Version des Spiels wirklich sich Dinge aufschreiben muss, weil sie nicht zwingend Sinn zueinander ergeben. Aber dass das Rätsel halt tatsächlich darin besteht, dass man beim Schwertfechten eher durch seinen Panache, durch seinen Stil und die Beleidigung besticht und man dann halt in einer Rätselkette die richtigen Beleidigungen finden muss, die Konter sind für andere Sachen. Und das ist so gut designt in seiner Mehrschichtigkeit und durchdacht, das ist einfach eine Meisterklasse im Rätseldesign bis heute.
Denkst du, du wärst im echten Leben gut in Beleidigungskämpfen?
Wenn man mich unter Druck setzt, kann ich tatsächlich überraschend schlagfertig sein. Ich versuche normalerweise nicht gemein zu sein.
Okay, schauen wir mal, wie es läuft.
Aber da ich ja sehr viel Pen and Paper auch live als Entertainment spiele und ich bin meistens die Spielleitung, die dann auch die ganzen Charaktere in der Welt darstellt und die sind halt manchmal auch fies und dergleichen, habe ich Training darin, spontan auch beleidigend zu sein. Und ja, doch, ich glaube, ich könnte das gut. Nur den Part mit dem Schwert leider nicht.
Schwertkämpfe mit Beleidigungen, da merkt man schon, dieses Spiel ist sehr absurd. Wie absurd auch die Musik werden kann, das hören wir im nächsten Song. Der heißt The Bone Song, ist aus Monkey Island 2 und wird von den toten Eltern von Guybrush, dem Main Character, gesungen. Und da hören wir jetzt mal rein. Also ich glaube, man muss sich das so vorstellen, man steht da rum, dann kommen die toten Eltern, verwandeln sich in Skelette und singen einfach nur darüber, welcher Knochen mit welchem anderen Knochen verbunden ist. Ist das die Art von Humor, die dich abholt?
Ja, es ist großartig, mit so viel Augenzwinkern. Es ist halt so eine Traumsequenz, weil er gerade von Baum gefallen ist. Und dann irgendwie werden sie da tanzen und ihre Schädel abnehmen und dergleichen in so einer kleinen Choreografie. Wippt er dann irgendwann mit dem Fuß mit und sagt, das geht richtig ins Ohr und ich sollte mir den Text mal aufschreiben. Und der ist dann halt irgendwie 2 Stunden später ist der Teil eines Rätsels. Das muss man sich dann halt gemerkt haben. Und das ist so wunderbar abstrus. Ich liebe tatsächlich diese Art von Humor, wenn sie halt gut gemacht ist.
Es ist also alles so ein bisschen Erwartung und die Nichterfüllung dieser. Was Monkey Island aber besonders gemacht hat, eine musikalische Besonderheit, das hast du uns tatsächlich im Vorgespräch erzählt, deswegen tue ich jetzt gar nicht mehr so, als hätten wir das recherchiert und du wüsstest plötzlich, was es ist, nämlich die Engine iMuse eingesetzt. Kannst du uns erklären, was sich dahinter versteckt?
Ja, das ist entstanden daraus, dass der Mensch, der den Soundtrack geschrieben hat, Michael Land, nicht damit einverstanden war, wie Musik und Bild zusammengepasst haben im ersten und hat sich dann noch mit einem Kollegen zusammengetan und hat das, dass es irgendwie irgendwas mit Instrument Music und Streaming. Also Dinge zurechtgelegt, damit es iMuse heißt. Und das ist ein System, bei dem Musik und das, was im Spiel passiert, dynamisch aufeinander reagieren. Und das bedeutet, dass einzelne Instrumente dazukommen oder wieder verschwinden können und Tracks ineinander übergehen. Und vor allen Dingen, dann heißt das teilweise, dass dann Animationen aber auch abgepasst werden müssen darauf, wie oft die Musik sich wiederholen kann, damit dann die Animation auf den Takt der Musik und dergleichen kommt. Das war wohl sehr, sehr aufwendig, ähnlich aufwendig wie der Rest des Spiels, aber es funktioniert echt gut.
Ein Ort, wo das auch so ist, ist The Cemetery, der Friedhof. Je nachdem, wo man dort steht, wird das Theme von mehreren oder auch nur von einem Instrument gespielt. Und da hören wir mal rein, ob wir das vielleicht nachvollziehen können. Natürlich nicht, weil wir spielen es ja nicht, sondern nur den Track. Aber ich glaube, man kann sich ganz gut vorstellen, wenn da das Schlagzeug dann wegfällt oder das Theme dann noch nur von der Flöte gespielt wird, dass es tatsächlich für die damaligen Verhältnisse dann schon relativ revolutionär gewesen sein muss. Du und dein Mann, würdet ihr jemals bei solch einem Spiel ein Lösungsheft benutzen, das ist, oder eine Lösung nachschauen, wenn ein Rätsel zu kompliziert wird, oder ist das Sakrileg?
Also bei den Monkey Island Spielen ist es eigentlich nicht nötig. Die sind recht fair und im Notfall kann man es immer brute forcen, indem man Dinge ausprobiert. Aber ich habe bei anderen Point-and-Click-Adventures habe ich Gesamtlösungen benutzt und ich ärgere mich dann immer ein kleines bisschen, aber ich finde, das ist kein Problem.
Bei mir war es dann irgendwann leider, als sie diese Tipp-Funktion eingebaut haben und die ist dann doch verlockend irgendwann.
Mm. Ja, mir muss man da auch einen Riegel vorschieben. Die Hürde muss höher sein.
Kein Lösungsheft, um eine stilvolle Überleitung zu unserem Quiz zu finden, gibt's für unser Quiz. Dafür gibt's nämlich kein Lösungsbuch. Da musst du so durch, mit der Kraft deines Geistes. Ich erkläre dir aber nochmal ganz kurz, bevor wir uns jetzt reinstürzen in das Highlight des ersten Levels, die Spielregeln. Du bekommst 2 Fragen von mir zunächst. Wenn du die richtig beantwortest, kriegst du nicht nur jeweils einen Punkt pro Frage, sondern du schaltest auch, wenn du beide richtig hast, die Masterfrage frei. Die ist etwas schwieriger, gibt aber auch 2 Punkte nochmal obendrauf. Das heißt, du kannst maximal 4 Punkte in diesem Level dir holen. Hast du das soweit verstanden?
Das habe ich verstanden. Minuspunkte kann ich nicht kriegen, ja?
Es gibt keine Minuspunkte. Okay. Alles gut. Du kannst nur gewinnen quasi. Gut, wir kommen zu Frage Nummer 1. In Monkey Island 2 kann Guybrush auf LeChucks Geisterschiff eine Truhe öffnen. Welche berühmte Filmmusik hört man, wenn man das macht? Ist es A, Star Wars? Ist es B, Indiana Jones? Oder C, Lara Croft?
Ich bin mir ziemlich sicher, dass es Indiana Jones ist, weil es A, Sinn macht und weil Truhe öffnen und B, tatsächlich ja auch ein Lucasfilm Franchise ist. Und ich glaube, also ich meine, zu dem Zeitpunkt ist es LucasArts, glaube ich schon, aber ursprünglich war es ja Lucasfilm Games, die diese Spiele gemacht haben.
Das hast du schon mal sehr gut hergeleitet. Wir hören mal, ob das stimmt. Das ist natürlich glasklar das Indiana Jones Thema. Damit hast du deinen ersten Punkt.
Yay.
Marie, sehr gut.
Das jetzt bin ich erleichtert.
Das nimmt schon mal den Druck raus. Du hast einen Punkt. Ab jetzt geht's bergauf. Der Druck ist weg. Und wir gehen direkt in Frage 2. Den Easter Egg-Spieß, den drehen wir jetzt um. Es gibt ein Spiel, das mit einem Easter Egg Monkey Island huldigt. Wenn ihr da einige Aufgaben erledigt, schaltet sich eine geheime Area frei, die das Monkey Island-Thema spielt. In welchem Spiel ist dieses Easter Egg? Ist es A, Borderlands 3? Ist es B, Lego Pirates of the Caribbean? Oder ist es C, Sea of Thieves? Mit der TH-Falle im Namen.
Oh, ich glaube, das habe ich selber gefunden. Also ich meine, Sea of Thieves hat inzwischen ja tatsächlich eine offizielle Monkey Island-Erweiterung, von der Ron Gilbert nichts wusste. Die ist einfach so erschienen, ohne sein Zutun oder irgendwas. Aber ich meine, dass ich in Borderlands das Easter Egg gefunden hatte.
Borderlands 3. Ich muss an der Stelle ganz kurz meinen Autoren David bitten, einmal kurz die Recherchemaschine anzuschmeißen, weil bei uns wäre die richtige Antwort gewesen Sea of Thieves, aber wenn Borderlands auch ein Monkey Island Easter Egg hat, würde ich dir diesen Punkt natürlich trotzdem geben. Ich höre gerade aus der Regie, es gibt tatsächlich das Monkey Island Easter Egg in Borderlands. Deswegen kriegst du diesen Punkt natürlich auch und hast damit die Masterfrage freigeschaltet.
Yes!
Marie, richtig gut. Richtig gut, es läuft. Und auch wenn du diese Frage richtig beantwortest, hast du schon 4 und bist auf dem besten Weg, hier endlich mal den Highscore einzustellen. Also, Marie, die Masterfrage. Mhm. Der Komponist von der Monkey Island Musik hat gleichzeitig zum zweiten Teil noch Musik für ein anderes Spiel komponiert. Welches makabren Namen hat dieses Spiel? Ist es A, Star Wars Ultimate Ewok Attack? Ist es B, The Secret Weapons of the Luftwaffe? Oder ist es C, Real Death Morhun Showdown?
Das müsste die Secret Weapons of the Luftwaffe sein. Ist nur mein Tipp von, was zeitlich passt und von den Publishern passt.
Kennst du das
Spiel? Nein, ich hab selber nicht gespielt, aber ich meine, es ist auch im LucasArts-Portfolio.
Du hast vollkommen recht, es ist Secret Weapons of the Luftwaffe. Und damit hast du hier einmal schon das erste Level komplett rasiert und dir die kompletten 4 Punkte abgesahnt. Das ist doch mega.
Ich habe das Level rasiert, das hat nicht mal mehr einen Schnurrbart. So.
Hören wir mal rein, ob das Secret Weapons of the Luftwaffe-Theme genauso martialisch klingt, wie es sich liest. Ich glaube, die Antwort können wir sagen, nein. Nein, 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 nein. Das ist. Nein, okay. Oh, oh. Vorsicht. Wir wollen uns nicht auf das Minenfeld Hitler-Jokes bewegen. Noch nicht so früh, zumindest ist es erst 7:30.
Ja, ab wann darf man Hitler-Jokes machen?
Diese Frage beantworten wir heute nicht.
Ja.
Eine sehr schöne Überleitung, glaube ich, zu unserem Level 2. Wo wir uns Disco Elysium widmen werden, ist 2019 erschienen und war damals für viele das Rollenspiel, aber vielleicht sogar auch das Spiel des Jahres. Ist das auch deine Meinung?
Ja, ja, absolut. Disco Elysium ist eins der wenigen Games, das ich als Kunst einordnen würde, weil es das Medium benutzt, um mehrschichtige Aussagen zu machen, auf eine Art und Weise, wie wenige Games es tun. Und es ist vor allen Dingen ein unglaublich cooles Rollenspiel. Normalerweise ist es ja so bei Rollenspielen, hat man dann seinen Charakterbogen und da stehen Zahlen drauf und dergleichen und die sagen dann drüber was aus, wie wahrscheinlich es ist, ob man was schafft. Und in diesem Spiel ist unter anderem die Überlegung, wenn Menschen sich so leicht einfach in Skills und Attributspunkten und irgendetwas einfangen lassen, was bedeutet das dann für das Verständnis davon, was Menschen sind? Und dann werden diese Skills und diese Eigenschaften, die man hat, auf einmal zu selbstständigen Stimmen, die deine innere Gedankenwelt, also des Charakters, den man spielt, beleben. Und das ist eine Idee, wo man hinterher denkt so, oh mein Gott, warum ist dann, hat das noch niemand anders gemacht? Das ist eigentlich so naheliegend, aber die besten Ideen sind es häufig.
Du hast gerade schon gesagt, es ist sehr außergewöhnlich. Es ist sehr tiefgründig tatsächlich und es ist ein Spiel, was jetzt nicht klassisch von einem gelernten Game Designer kommt, sondern eben von einem Schriftsteller. Ich glaube, es wurden über 1 Million Wörter geschrieben für dieses Spiel, was insane ist. Und was auch besonders ist, und da kommen wir jetzt erstmal zur Musik. Die wurde nämlich nicht wie klassischerweise von einem Komponisten geschrieben, sondern von der britischen Postpunk-Band Sea Power. Und wie dieser Soundtrack klingt, das wollen wir uns jetzt gerne mal gemeinsam anhören. Ja, sprich ruhig.
Das fängt eine ganze Stimmung dieses Spiels schon so gut ein. Also diese Melancholie, dieses Schwebende, man bewegt sich immer irgendwie etwas wie so eine driftende Smogwolke durch diese Welt.
Ja.
Und versucht irgendwie eine Verbindung zu ihr aufzubauen und zu den Leuten darin und scheitert an sich selbst und an teilweise den profansten Dingen. Und es ist eine bemerkenswerte Mischung eben aus Schicksalsergebenheit, Melancholie und gleichzeitig seltsamerweise sehr tiefgehender Hoffnung. Und das fängt der Soundtrack auch verdammt gut ein.
Da hast du quasi alles schon gesagt, was hier auf meinem schlauen Skript steht. Vielleicht fangen wir aber auch hier nochmal die Leute ein da draußen, die dieses Spiel noch nicht genießen konnten. Es geht eigentlich so los, unser Charakter, der noch namenlos und gesichtslos am Anfang ist, wacht auf in einem Hotelzimmer, man kann sich an nichts erinnern und man wird eigentlich so wirklich reingeschmissen.
Es ist im Endeffekt ja auch eine Detektivgeschichte und während man den Fall aufklärt, klärt man auf, wer man selber ist. Das kann man quasi auch ein bisschen neu bestimmen. Während man herausfindet, wer man war, bestimmt man auch, wer man jetzt ist und findet gleichzeitig heraus, wie diese Welt funktioniert und was sie ausmacht. Und das Ganze kumuliert dann am Ende in einem der seltsamsten und auch faszinierendsten Enden, die ich jemals in einem Videospiel erlebt habe. Also da tippt sich wahrscheinlich auch Ron Gilbert an den Hut.
Ja. Ist ein Gänsehautende auf jeden Fall, so viel kann man verraten,
ja, glaube ich.
Es ist aber auch tatsächlich, du hast es gerade schon gesagt, man muss sich selber auch so ein bisschen neu bestimmen. Man kann aber wirklich tatsächlich alles machen. Also ich fand es zum Beispiel ziemlich absurd und sehr faszinierend, dass um gewisse Quests zu lösen, die einfachste Möglichkeit immer die ist, die eigentlich für sich selbst, also für mich selbst jetzt zum Beispiel und auch für den Charakter eigentlich die schlechteste ist. Also zum Beispiel gibt es also einen großen, sehr muskulösen Typen, an dem man vorbei muss und der ist halt Rassist und der einfachste Weg, an dem vorbeizukommen, ist, selber Rassist zu werden, was natürlich für einen selbst irgendwie doof ist, aber sonst an dem vorbeizukommen ist relativ, da muss man dann nochmal 2-3 Stunden reinstecken. Ich weiß nicht, wie war denn dein Durchlauf, wie hast du dich meist denn gerne mal entschieden?
Mir ist selten in einem Spiel die Entscheidung so schwer gefallen, wie auf diesen Knopf zu drücken, Rassismus als Ideologie in sich aufzunehmen und zu verstehen. Ultra unangenehm. Da habe ich teilweise echt länger gehadert als bei irgendwelchen anderen Rollenspielen. Wo rätest du diesen Charakter oder einen anderen? Und ich so, ja, Wölfchen Würfel. Aber wenn man mir sagt, du musst leider dich mit Rassismus auseinandersetzen, um hier weiterzukommen und dem Typen dazustimmen.
Wie dieses Spiel sonst noch wirkt, darüber sprechen wir gleich. Welche Rolle die Musik weiterhin spielt, das hören wir uns nochmal an. Nämlich mit der Main-Menu-Musik. Also wahrscheinlich werden auch die Leute da draußen, die das Spiel noch nicht gespielt haben, vielleicht so jetzt so ein bisschen verstehen, was dieses Spiel mit einem macht, wenn man die Musik von Sea Power hört. Was aber das Spiel auch faszinierend macht, finde ich, und worüber ich auch mit dir sprechen will, ist, wie ist das Thema psychische Gesundheit zwangsläufig irgendwie behandelt, weil man ja sich die meiste Zeit in der Psyche von Harry Dubois auch bewegt. der Autor des Spiels tatsächlich auch mit dem Spiel seine eigene Depression und seine Alkoholsucht so ein bisschen versucht hat aufzuarbeiten. Und du hast uns auch im Vorgespräch erzählt, dass du manchmal damit struggles mit dem Thema. Wie hast du das im Zusammenhang mit dem Spiel erlebt?
Das war für mich besonders faszinierend, weil ich bin, seitdem ich Teenager bin, habe ich immer wieder Probleme mit Depressionen, also eine rezidivierende Depression, die halt manchmal auch sehr schwere Phasen hat. Und zu dem Zeitpunkt, als ich das gespielt habe, war ich bei einer neuen Therapeutin. Und die hat unter anderem einen Ansatz gehabt, mit etwas zu arbeiten, was sie das innere Team nannte, mit den Stimmen in meinem Kopf, mit denen zu arbeiten und nicht gegen sie. Im wahrsten Sinne des Wortes. Also ich habe etwas, was sie und Leute, die in die Richtung sich bewegen, halt ein starkes inneres Team nennen. Also dass es Persönlichkeitsanteile gibt, die quasi schon ein bisschen miteinander kommunizieren. Und das, was ich gerade in der Therapie gemacht habe und das, was ich dann da in diesem Spiel gesehen habe, dass die einzelnen Persönlichkeitsanteile von Harry miteinander reden und auch streiten und verschiedene Aufgaben haben und die einen versuchen, ihn zu schützen und die anderen versuchen, ihn in die Scheiße zu reiten. Also das hat mich sehr angesprochen. Das kam mir sehr entgegen. Und diese war dann so, dieser Mann, weiße Mann im mittleren Alter mit dem schweren Alkoholproblem und den Schlaghosen, der ist wie ich.
Wir sind gar nicht so weit voneinander entfernt.
Ja, schon so ein bisschen. Das war schon cool, das auf diese Art und Weise mal ausgearbeitet zu sehen. Also es wundert mich gar nicht, dass da auch eine persönliche psychische Erkrankung und die Beschäftigung damit in diesem Spiel verarbeitet worden ist. Ich sage oft, Leute, die nicht irgendwie mit einer psychischen Erkrankung oder einer Neurodiversität leben, deren Kunst ist langweilig. Das ist natürlich gemein, ja, aber ich sag mal so, neurotypische Menschen haben auf jeden Fall weniger Chancen, gute Kunst zu machen. Das ist einfach, es tut mir leid für die, aber die müssen sich mehr anstrengen.
Aber dann würdest du sagen, dass dir Zocken hilft auf jeden Fall, wenn du mal eine depressive Phase hast?
Ja, absolut. Also es gab wirklich Phasen, wo dann in ganz, ganz schlimmen, depressiven Schüben Spielen eine von den wenigen Sachen war, mit denen ich mich beruhigen konnte. Also ich habe so eine tolle Mischung aus verschiedenen Dingen. Das ist ja auch immer gar nicht so einfach, alles einzeln zu diagnostizieren. Hat sich mit der Zeit auch gewandelt, als was das dann abgebucht wird sozusagen. Und beruhigen ist also dann eine so immense innere Unruhe, die sich aufbaut und die sich nie in irgendeiner Form entladen kann. Und Gaming war häufig dann eine von den wenigen Sachen, mit denen ich mich beschäftigen konnte, die in meinem Gehirn so etwas wie Ruhe hat einkehren lassen. Also das ist für mich in diesen Phasen immer ein sehr, sehr wichtiger Aspekt gewesen, der mir geholfen hat.
Und es ist auch tatsächlich wirklich schön zu sehen, dass es immer mehr Spiele gibt, die sich auch mit dem Thema beschäftigen. Ich glaube, Hellblade hat das ja auch ziemlich gut vorgemacht. Mhm. Und das trägt dazu bei, dass diese Krankheit auch immer mehr enttabuisiert wird. Zocken ist natürlich, muss ich an der Stelle aber auch sagen, kein allgemeines Hilfsmittel. Und wenn ihr Probleme habt mit Depressionen, dann meldet euch zum Beispiel bei der Telefonseelsorge. Die haben eine Hotline, die ihr anrufen könnt.
Ja, und da möchte ich auch noch an der Stelle sagen, niemand muss durch eine Depression, aus welchem Grund auch immer, oder einer ähnlichen Erkrankung einfach so durch und die Zähne zusammenbeißen. Häufig habt ihr nicht die Chance, euch da selber rauszuholen. Und es ist vollkommen in Ordnung, Medikamente zu nehmen. Es ist vollkommen in Ordnung, in die Klinik zu gehen. Es ist vollkommen in Ordnung, einen Therapieplatz sich zu suchen. Holt euch auch Hilfe aus dem näheren Umfeld. Jemand, der euch hilft, Termine zu machen und sowas alles. Wenn moderne Antidepressiva und vernünftige Therapie und dergleichen nicht existieren würden, weiß ich nicht, ob ich noch da wäre. Aber auf jeden Fall würde ich nicht halbwegs vernünftig angezogen und halbwegs gerade herausredend jetzt hier in diesem Podcast sitzen.
Mit so einem tollen Haarschnitt und darüber hinaus nochmal.
Ich weiß nicht, ob wir den unbedingt unter positiver Mental Health verbuchen sollten. Aber ja.
So, Marie. Auf geht's ins Quiz Nummer 2. Du hast schon 4 Punkte geholt, bislang alles abgeräumt. Und jetzt schauen wir mal, ob du diese Winning Streak weiter fortsetzen kannst in unserem Quiz von Level 2.
Ja, kein Druck aufbauen.
Okay, also, das Kolosseum-Quiz. Frage 1. Es gibt im Spiel Disco Elysium einige Easter Egg-Referenzen auf die Band, die den Soundtrack komponiert hat, Sea Power. Ein Ort im Spiel heißt zum Beispiel genauso wie eine Zeile in einem Sea Power Song. Die Zeile heißt Whirling in Rags. Welcher Ort ist das? Ist es A, die Hostelbar, B, der Schwarzmarkt oder C, der Hafen?
Das ist die Hostelbar, über der man das Spiel anfängt, das Whirling in Rags. Hat auch ein sehr, sehr eingängiges eigenes Musikstück, das da kontinuierlich läuft. Möglicherweise heißt das, ist das sogar Whirling in Rags, ich weiß es nicht. Und da verbringt man sehr viel Zeit drin. Ja. Ich wusste nicht, dass das daher kommt, aber ich habe mich immer schon gefragt, warum dieses Café so heißt.
Es ist tatsächlich, wie gesagt, eine Songzeile von einem Sea Power Song. Die haben auch tatsächlich Songs, wo gesungen wird. Also die machen nicht nur so sphärische, wabernde, ins Nichts wabernde Musik, sondern tatsächlich auch so richtige, so post-punkige Songs. Ob du wirklich richtig stehst in der Hostelbar, das hören wir mal. Natürlich das Whirling in Rags, die Hostelbar, und die Musik läuft dort. Und da, ich habe unter dem YouTube-Video von dem Song den Kommentar gelesen, es gibt Menschen, die machen sich da zu diesem Song morgens tanzend einen Kaffee und manche weinen in ihr Kissen. Das ist, glaube ich, was diese Musik tatsächlich echt gut schafft, dass sie auch diese beiden Extreme gut vereint.
Ja, ich wollte auch sagen, das klingt jetzt so fröhlich, aber im Hinterzimmer versammeln sich die Leute, die jemanden im Garten aufgehangen haben, also alles schwierig.
Alles nah beieinander. Du hast dir deinen 5. Punkt geholt. Es ist wirklich unglaublich. Ich hoffe, du wirst dieses Momentum mitnehmen in Frage 2. Mhm. Das Konzept von der fiktiven Welt hinter Disco Elysium hat der Schriftsteller Robert Kurwitz wie erfunden? War es A, beim Wandern in Litauen? Man muss dazu sagen, Robert Kurwitz kommt aus Estland und es ist ein estländisches Spiel, was ja auch schon mal irgendwie sehr besonders ist. Also, wo kam ihm die Idee oder das Konzept? A, beim Wandern in Litauen, B, mit einer Gehirnerschütterung auf der Auswechselbank seines Fußballvereins oder C, besoffen mit seiner Band?
Alles drei möglich. Ich weiß, dass er, also es gibt auch einen Roman, der in der Welt spielt und ich glaube, ein Pen-and-Paper-Rollenspiel irgendwie in Arbeit oder gab es, aber ist nie übersetzt worden. Ich habe keine Ahnung, ich rate einfach, ich tippe auf die Gehirnerschütterung auf der Auswechselbank.
Du sagst, es ist die Gehirnerschütterung auf der Auswechselbank.
Hm. Ja, ob, das ist wirklich nur geraten.
Das sage ich dir jetzt. Es stimmt leider nicht. Es war tatsächlich besoffen mit seiner Band.
Das wäre Wahl Nummer 2 gewesen, weil ja, Musik so wichtig ist in dieser Welt. Aber das Spiel fühlt sich manchmal an wie eine Gehirnerschütterung.
Also das stimmt. Es hat, aber da haben wir dich ein bisschen auf eine falsche Fährte gelockt. Es war besoffen mit seiner Band. Sie heißt Ultra Melanhol. Und ich lese jetzt nicht vor, wie der Song heißt, weil ich mich damit nur lächerlich mache. Aber den hören wir uns auf jeden Fall jetzt erstmal an. Käsi paitab tõjumassiive, suus osistab truisme ja leitmotiive. Damit bleibst du bei 5 Punkten. So Marie, und jetzt würde ich sagen, wir haben noch ein bisschen Zeit und wir haben dafür aber auch ein Spiel vor uns, wo wir wahrscheinlich auch die nächsten 5 Stunden noch drüber sprechen könnten, nämlich Baldur's Gate 3, gerade erst quasi erschienen vor wenigen Wochen von dem belgischen Entwickler, glaube ich, Larian Studios. Und tatsächlich sitzt hier auch ein kleines Hype-Opfer, weil ich habe nämlich tatsächlich auch vor diesem ganzen Baldur's Gate 3 halt mit dieser Reihe noch nicht so viel im Hut gehabt, habe jetzt aber wahnsinnig Bock drauf. Ich konnte auch noch nicht spielen. Ich muss tatsächlich hier, Shoutout an meine Frau, die blockiert nämlich seit Wochen die Playstation und zockt es rauf und runter. Deswegen konnte ich bisher nur so zuschauen und Reviews und was weiß ich, Let's Plays angucken und finde es aber schon auch sehr cool. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich dachte, Baldur's Gate ist so klassische Fantasy und dann geht es los. Und dann wachst du in so einem abstürzenden Raumschiff auf, gefangen von so gedankenkontrollierenden Cthulhu-Alien-Monster-Tentakel-Viechern. Es laufen Gehirne auf 4 Beinen rum und kannst du mir erklären, was da für ein Fiebertraum abgeht und vor allem, was das für eine Welt ist, in der man sich da bewegt?
Jetzt muss man zunächst mal sagen, Dungeons & Dragons, also das Spiel, auf dem jetzt Baldur's Gate 3 auch beruht, ist ja nicht eine Welt, sondern das können beliebig viele Welten sein und vor allen Dingen beliebig viele sogenannte Teile der materiellen Welt. Und jenseits der materiellen Welt gibt es eine Feenwelt und eine Schattenwelt und Totenreiche, neun Höllen, etwas, wo Dämonen herkommen. Dämonen und Teufel sind nämlich nicht das Gleiche. Okay. Und eine Astralsee, in der die Götter existieren, und eine Ätherebene, die teilweise mit der realen Ebene überlappt, und die Kreaturen, mit denen man den Einstieg hat, die Illithiden oder Gedankenschinder, wie sie auch genannt werden, die kommen aus den sogenannten Far Realms, die kommen also von der Grenze der Existenz, wo ganz fremdartige, monströse Kreaturen und uralte Gottheiten vor sich hin dümpeln. Und die können zwischen den Welten reisen, wie man dann auch sieht direkt in der Eröffnung. Also das ist kein Spoiler, glaube ich, weil das auch im Trailer, glaube ich, zu sehen ist direkt, dass dieses Schiff zwischen verschiedenen Ebenen der Existenz in verschiedenen Welten hin und her springt. Und einen dann absetzt halt an der sogenannten Schwertküste in den Vergessenen Reichen auf einer Welt namens Faerûn, die eben bei Baldur's Gate 1 und Baldur's Gate 2 schon der Schauplatz war und eine der beliebtesten sogenannten Kampagnenwelten für D&D ist. Aber da sind halt Tentakel-Fressen-Leute eigentlich nicht zu Hause, sondern die reisen, wie gesagt, zwischen den Welten und benutzen die nur mehr oder weniger als Kühlschrank. Ne? Die müssen Gehirne essen. Und die findet man halt nur dann auf solchen Welten.
Das müssen wir, glaube ich, rausklippen, diese 2 Minuten, und dann einfach so der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen für
Infodrop.
So, wenn man googelt, worum geht's in Baldur's Gate 3, und dann kommt einfach so direkt erste Dings, einfach dieser Audio-File. Okay, danke, ich weiß Bescheid. Vielen Dank für diese Einordnung. Uns ist wirklich schwer gefallen, zu schauen, worüber sprechen wir überhaupt mit diesem Spiel. Und deswegen sind wir am Ende wieder bei der Absurdität gelandet. Man kann wirklich sehr, sehr viele Dinge tun. Man erlebt sehr viel, man erlebt auch sehr viele schräge Dinge. Zum Beispiel haben wir gefunden, dass du jemanden auf einem Markt als Betrüger bezeichnet hast und dann in einem Laib Käse verwandelt wirst. Und die Reaktion, die haben wir uns mal rausgeschnitten. Tatsächlich, wir mussten deine Lache sogar schneiden, weil es sonst zu lang gewesen wäre. Aber du warst dann plötzlich ein Laib Käse. Nimm uns mal mit auf diese Reise.
Noch viel besser, Astarioth war ein Laib Käse. Man hat diesen mysteriösen, bleichen Hochelfen mit Eckzähnen lang und dergleichen in der Gruppe, der unglaublich, oh Darling, tüdelig ist und arroganter Sack und vollkommen over the top. Und ausgerechnet den in einen Laib stinkenden Käse verwandelt zu haben. Und dann hat meine liebe Barbarin den aufgehoben und diesen Käseleib über den ganzen Markt geworfen. Und ich bin abgebrochen, ja. Genau mein Humor.
Musstest du dann Astarion dann den Rest des Spiels als Käseleib verbringen? Oder hast du
Nein, das ist auf einem Timer. Und außerdem, wenn man ihn dann wirft, wird er wieder zurückverwandelt.
Also wenn man den Käse wirft?
Okay. Ja, oder dem Käse was tut oder so, wird er wieder zurückverwandelt.
Aber okay, schade.
Das war großartig. Vor allen Dingen, ich habe, wie gesagt, ihr habt das da ja auch rausgenommen, den Clip, das live gestreamt. Und der Chat hat das auch sehr mitgefeiert. Und dann kam vor allen Dingen der Punkt, wo ich meinte, Astarion werfen hatte ich irgendwie quasi heute noch nicht auf der Liste, aber fühlt sich gut an. Und der Chat dann sagte, Astarion werfen ist feministische Basisarbeit. Es war insgesamt einfach eine sehr schöne Szene.
Da kommen wir auch noch dazu, was man mit Astarion nämlich noch so alles machen kann. Zunächst wollen wir uns aber nochmal in die Musik begeben. Und jetzt wird es tatsächlich, glaube ich, jetzt kommt die große High-Fantasy-Schule, um uns wieder in die Wogen der schönen Welt zu... Ja Gott, das habe ich den Faden verloren. Egal, auf jeden Fall richtig heftig, wir hören rein. Ich freue mich immer, wenn ich sowas höre, so für die Paukisten. Da haben die mal richtig was zu tun. Ist ja eher, die stehen ja gerne mal eine halbe Stunde rum und dann dürfen sie einmal machen. Und hier ist wirklich der Pockist am Start.
Ja. Kann sich die Ärmel hochkrempeln und sagen, dafür habe ich mein Leben lang geübt. Es ist schon, also ich habe das Spiel nicht unbedingt gewählt, weil ich sage, oh mein Gott, dieser Soundtrack ist so unglaublich gut, sondern er ist ein Beispiel dafür, was der Job von einem Soundtrack ist. Mhm. Er ist nämlich, also ich will auf keinen Fall sagen, der ist schlecht, der ist absolut solide, aber er ist halt genau das, was du erwartest. Das ist aber teilweise, ist das ja auch nötig für so einen Soundtrack, weil zum Beispiel Kampfmusik hört man bei Baldur's Gate 3 Stunden und ich höre Stunden um Stunden um Stunden. Also wenn ich Stunden um Stunden um Stunden, so gern ich ihn mochte, Kirill Pokrowski als Kampfbegleitung gespielt hätte, wäre ich in einem ganz anderen geistigen Zustand jetzt, glaube ich, als das weniger Aufdringliche.
Man muss aber auch sagen, gut, dass du Kampfmusik sagst, denn auch, wir haben es gerade mit dem Käse schon gesehen, auch Baldur's Gate 3 hat eine gewisse Form des Humors. Mhm. Ein Thema, das sich durch alle drei Spiele zieht, wunderbar, besser hättest du es nicht auswählen können. Und es gibt eine Bossmusik, da muss man sagen, das ist nicht so die 0815 High Fantasy Schleuder. Vom Song vielleicht schon, aber in dem Bosskampf fängt der Boss irgendwann selber an, sein eigenes Theme zu singen. Und wie das klingt, das hört ihr jetzt.
No more deals, it's over. The final act, you're doomed. No more grace, it's over. This house of hope.
Also ich finde es schon krass, wie gesagt, ich war noch nicht bei diesem Boss, aber
ich dass
dann
nicht.
Bei so einem Spiel.
Okay, gut. Oder ich habe ihn verpasst, kann auch sein.
Kann auch sein, kann alles sein. Aber das dann in so einem Spiel, das ja eigentlich schon auch so High Fantasy ernst und hier Weltbedrohung und die werden von Tentakelwesen, unser Gehirn wird gefressen, dass dann plötzlich so ein Boss zu so einem Disney-Musical-Villain wird, ist schon was Besonderes. Aber das haben wir dich jetzt auch scheinbar mit überrascht.
Ja, also, aber ich begrüße das. Weil, wie gesagt, ich mag es auch, wenn meine Epik oder Horror oder sowas mit Humor aufgebrochen werden. Also solange es nicht der auf Teufel komm raus Comic Relief ist, sondern einfach ein Teil davon ist, dass Menschen häufig Drama mit Humor anreichern, instinktiv. Und Dungeons & Dragons hat halt nun mal auch eine sehr, sehr große Bandbreite an verschiedenen Settings und an verschiedenen Themen, die einem begegnen können. Und ich kann mir in vielen Kampagnen einen singenden Disney-Villain hervorragend vorstellen.
Wer liebt nicht einen singenden Disney-Villain, muss man ja auch dann an der Stelle sagen. Wir haben es gerade schon mal kurz angerissen, bevor wir in unser letztes und finales Quiz gehen und schauen, ob du den dritten Platz erquizzen kannst, müssen wir noch über eine Sache sprechen, nämlich Astarion. Und es ist ja tatsächlich so, also es ist ein Begleiter, den man im Spiel trifft, ein Hochelf, der auch gleichzeitig ein Vampir ist und der relativ schnell auch an uns an die Kehle möchte. Und man kann nicht nur sich von ihm beißen lassen, man kann auch wie natürlich, also was natürlich, das ist das falsche Wort, man kann auch in diesem Spiel wie nicht nur mit Astarion, sondern auch mit allen anderen BegleiterInnen schlafen. Und tatsächlich, es ist so ein Rabbit Hole, in dem ich gelandet bin, TikTok ist komplett voll von Astarion Thirst Videos. Wie stehst du zu dieser Figur?
Also, ich sag dann, schön, schön für euch, ist aber nicht mein Typ, ganz einfach. Der ist zu anstrengend. Ey, du bist 200 Jahre alt, kriegst dein Leben auf die Reihe. Ich weiß, er hat ein furchtbares Leben, also man kriegt immer mehr darüber raus und versteht immer mehr, warum dieser Charakter so over the top ist und warum er so kaputt ist. Und ich glaube, das zieht dann auch viele Leute an, irgendwie so dieses so, oh, er ist hot und er ist dramatisch und er ist gefährlich, aber irgendwie kann man sich auch um ihn kümmern, weil er ist ja auch so kaputt. Das ist eine fiktive Figur. Simmt so viel ihr wollt, aber mich hat es in dem Fall halt nicht angesprochen.
Was aber tatsächlich lustig ist, ist, dass ja der Synchronsprecher von Astarion auch selber das Spiel streamt und dann gibt es eine Szene, wo er dann mit sich selbst schläft. Das ist ein kleiner Watch-Tipp von mir, sich das mal anzugucken, weil das ist wirklich sehr absurd.
Der ist auch schon sehr unterhaltsam und der Sprecher selber ist auch ja sehr flamboyant und hat auch sehr viel Spaß damit, sich zu beschäftigen und es ist ausgesprochen unterhaltsam. Also ich finde es schön, dass er Spaß dran hat und das genießt.
Schließen wir dieses Level ab mit unserem nicht minder erotischen Quiz, zumindest wenn man auf Quizzes steht.
In intellektuelle Leistungen können sehr sexy sein.
Ja, Sapiosexualität.
Schauen wir mal, wie sexy ich nach diesem Quiz noch bin hier.
Ja, schauen wir mal. Gut, wir gehen in das letzte Quiz, Marie. Und du hast 5 Punkte gesammelt und kannst jetzt noch 4 dazu bekommen. Dann wären es 9 und dann wärst du meines Erachtens auf dem alleinigen 3. Platz. Das kann aber gerne auch nochmal recherchiert werden. Aber ich glaube, es ist so. Mhm. Okay. Einmal kurz durchschütteln. Alles klar. Frage Nummer 1. Eine der Klassen, die wir spielen können in Baldur's Gate 3, ist der Barde oder die Bardin. Dem können wir nach und nach einige Stücke beibringen. Eines davon bezieht sich ganz klar auf ein altes Spiel des Entwicklerstudios Larian. Auf welches? Ist es A, Superior, B, Catnet Kick 2 oder C, Divinity Original Sin?
Ich gehe davon aus, also ich habe noch keine Bardin gespielt, deswegen weiß ich es nicht, aber ich gehe davon aus, dass es sich auf Divinity Original Sin bezieht, weil das vorher ihr Flaggschiffspiel war.
Das hast du sehr gut hergeleitet und damit auch den nächsten Punkt erspielt tatsächlich. Deinen 6. Punkt, Divinity Original Sin, vollkommen richtig. Man merkt, du bist Expertin, du kennst dich aus. Der Song heißt übrigens Of Divinity and Sin. Wenn ich dir das gesagt hätte, wäre es natürlich einfach gewesen. Und so klingt er. Ja. Wie halt so ein Fantasy-Song klingt, ne?
Das ist das Main-Theme von Divinity Original Sin.
Sehr gut. Frage Nummer 2. Der Song Sing For Me, der in Baldur's Gate vorkommt, ähnelt sehr stark einem berühmten Popsong aus den 90ern. Welchem? Ist es A, Wonderwall von Oasis? Ist es B, Jump von Criss Cross? Oder C, If You Could Only See von Tonic? Jetzt wird's knackig.
Ich weiß es nicht, aus dem Bauch heraus würde ich aber If You Could Only See sagen.
Dein Bauch.
Ich versuche mich gerade daran zu erinnern, aber das, ja, wenn aktiv erinnern an Melodien kann ich nicht so gut.
Auf dem Bauch soll man eigentlich ja gerne oft und immer hören und tatsächlich in diesem Fall auch, denn If You Could Only See ist komplett richtig.
Okay.
Das sind diese kleinen Quiz-Master-Tricks, so Günther Jauch. Style im Günther Jauch gechannelt kurz. Und wir hören mal rein, wie ein TikToker den Song If You Could Only See über das Bardenlied drüber singt.
If you could only see how blue her eyes can be when she says she loves me.
Ja, muss man sich auch erstmal trauen, mit der Stimme einen TikTok aufzunehmen. Okay,
das war gemein, aber ich habe Ähnliches gedacht.
Irgendjemand muss es aussprechen. Also, die Masterfrage, Mairi. Auf Twitter hat der Komponist dem Track I Want to Live offiziell eine Widmung gegeben und revealed, für wen er den Track geschrieben hat. Für wen ist der Track? Ist es A, seine Mutter? B, alle Spieler von Baldur's Gate 3 oder C, Astarion?
Also ich sag jetzt einfach mal seine Mutter, weil die anderen beiden Sachen weiß ich nicht. Nein, warte, das ist der Song für Astarion oder über Astarion. Oh komm, fürs Meme-Potenzial sag ich Astarion. So.
Du sagst Astarion. Hm. Da muss ich leider sagen, das ist falsch.
Mich täuschen, es war seine
Tatsächlich,
Mutter.
Nein, es ist so basic. Er hat es allen Spielern von Baldur's Gate 3 gewidmet.
Oh,
es ist
ach,
so
komm
lame,
schon.
Tatsächlich.
Ach komm.
Ja,
ja gut.
Das macht es noch schlimmer, dass der alte Komponist gestorben ist. Der hätte es wahrscheinlich seiner Mutter gewidmet.
Er hätte was sehr Weirdes geschrieben und ich hätte ihn dafür geliebt, ey. Kirill, wir verbissen dich.
Ah, naja, schade. Jetzt hast du 7 Punkte und bist zusammen mit dem dunklen Parabelritter Alexander Prinz und Hinner Köhn auf dem 2. Platz. Also ihr teilt euch den 2. Platz zu dritt, was ja auch nicht schlecht ist. Mari, wir sind am Ende von diesem wunderschönen Podcast. Wir haben wirklich ein sehr schönes Gespräch gehabt, finde ich, vor allem über Disco Elysium, aber auch die Reise in die Vergangenheit mit Monkey Island fand ich sehr schön. Ich hoffe, du hattest auch eine gute Zeit.
Ja, ja. Ich finde es schön, dass es hier so einen Podcast gibt, der auch mal was hervorhebt, was bei vielen Leuten halt schon so ein bisschen das Beiwerk bei Games ist, aber für viele extrem das Feeling geprägt hat und halt wie gesagt, bei Monkey Island, ich glaube, alle Leute, die diese Spiele gespielt haben, denen muss man halt nur ein paar Töne von den einzelnen Themes vorspielen und sie sind sofort wieder da.
Dafür stehen wir hier bei BR Classic natürlich mit unserem Namen. Dann sage ich jetzt aber Dankeschön, schön, dass du da warst und ihr alle hört nächste Woche natürlich gerne wieder rein. Ciao, macht's gut.
Bei der heutigen Folge von Levels und Soundtracks haben mitgewirkt als Autoren David Boos und Yannick Sellmann. Redaktion Anne-Kathrin Henschel. Levels und Soundtracks ist eine Produktion von BR Classic.